Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Maximilian Lenz, Sie waren in jungen Jahren Punker, der elektronische New Wave Musik hörte, und spielten Bass unter anderem in der Band Anormal Null. Was hat Sie damals ausgerechnet in diese Szene gezogen?
Ja, also erstmal waren meine Eltern tendenziell Hippies. Ist vielleicht nicht ganz das perfekte Wort, aber die nächste Generation will sich absetzen, die will sich dann die Haare kurz schneiden und was anderes machen. Und die Hippie-Musik wurde ja dann immer epischer und bombastischer. Und dann kamen die Punks und haben gesagt, unsere Haare sind wieder kürzer, unsere Lieder sind kürzer, unsere Beats sind schneller. Und das, es fühlt sich für mich damals einfach an wie ein Aufbruch zu neuen Ufern irgendwo.
Wobei Rebellion war es ja nicht wirklich, denn es war ein offener, liberaler Haushalt oder Elternhaus. Ja. Ihre Eltern, Sie sagten schon, anti-autoritäre Erziehung, Kunstlehrer, die auch gegen die Spießer rebellierten.
Genau. Ja, das stimmt. In dem Sinne bin ich sogar ein braves Kind meiner Eltern, ja, dass ich das so verinnerlicht habe. Wir gegen die Spießer ist eigentlich mein Lebensthema geblieben. So, aber andererseits war es schon so. Also meine Mutter zum Beispiel fand das schon sehr bestürzend, dass ich mir die langen Haare abgeschnitten habe. Also das dachte sie schon, oh weia. Sie hat mich da auch lange vor irgendwie so abgehalten. Und dann war ich aber irgendwann so, ist mir jetzt alles egal, ich mache es jetzt.
Sie schreiben, schon als kleiner Junge träumten Sie eines Tages mit etwas Besonderem aus der Kulisse hervorzutreten und alle zu überraschen. Und später heißt es dann auch, als Kind haben Sie Marschmusik gehört, fand ich überraschend. Und Sie wollten früh ganz vorn der Taktgeber sein, so wie eben in diesen Kapellen. Klingt ein wenig nach Berufung. Ist das DJ-Dasein so eine Art Berufung?
Ja, also das sind natürlich die Stellen in einer Lebensgeschichte, wo ich jetzt auch nicht ganz klar sagen kann, was ist daran jetzt sozusagen im Nachhinein meine Erfindung oder, also es ist auf jeden Fall wahr, ich war fasziniert davon und ich kannte diese Musik, also Marschmusik hatte für mich nichts Militaristisches oder so, das, wie man ja denken würde, so der Deutsche, der auf Marschmusik steht, ja, sondern das kam über den Karneval. Mein Vater ist aus dem Rheinland, in Münster gibt es immer große Rosenmontagsumzüge und das war flashy, das war Party für mich, so.
Kommen wir nochmal zurück in die frühen Jahre. Also vor Ihrem Abi in Münster durften Sie für ein Semester nach West-Berlin, wie es sich damals als Punker gehörte. Berlin war Ihre Stadt, schreiben Sie. Sie waren in den angesagtesten Clubs, Dschungel, Metropol und so weiter. Es war eine Bildungsreise ins Nachtleben. Was haben Sie auf dieser Bildungsreise so am meisten gelernt und mitgenommen davon?
Der größte Flash war tatsächlich diese Reise in diese Westberliner Schwulenkultur, die wirklich sehr groß war und ich als heterosexueller Teenager mit einem Hawaii-Hemd stolperte ich eines Nachts da rein und da habe ich das zum ersten Mal gehört. Da gab es in der heterosexuellen Welt dieses Mixen und alle fahren auf den Beat ab und alles schreit rum, wenn der neue Beat reinkommt. Das gab es nirgendwo sonst. Und das war für mich schon so ein Erleuchtungserlebnis. Das war einer der großen Momente, weil es für mich wahrscheinlich lebensentscheidend war. Andererseits auch, denke ich, ist es für andere Leute interessant, das zu lesen, um wirklich auch den Hintergrund zu kriegen, wo kam diese Kultur eigentlich mal ursprünglich her.
Ja? Aus der schwulen Subszene sozusagen.
Ja, genau. Das kam wirklich aus den Schwulenläden.
Und Sie beschreiben das ja auch ganz gut, von einer Party zur anderen bis in den Morgengrauen, vom Dschungel ins Metropol und weiter. Ist das auch so ein bisschen so eine Verklärung des legendären Berliner Nachtlebens der 80er?
Also für mich, ich muss das nicht verklären im Sinne von, das war für mich, ich stand mit großen glänzenden Augen da und für mich war das ein ganz großes Abenteuer. Man muss sich eins vorstellen, in Münster, da gab es dann zwei Punks, ja, und das erste Mal, dass ich nach Berlin kam, da gab es plötzlich Läden, die waren voller Punks und Konzerte und dann um die Ecke standen ein paar Mods rum oder Teddy Boys oder so. Das war für mich als Teenager unglaublich sozusagen, dieses ganze Panoptikum der Jugendbewegung, wie das in Berlin war. Und da war schon Berlin wirklich das Mekka. Und ja, letztendlich, das ist für mich ein Thema meines Buchs. Ich will das einfach nochmal, diese ganzen Dinge beleuchten. Wie war dieses Nachtleben eigentlich früher sozusagen? Wie haben die Leute gerochen sozusagen nach Shalimar oder nach Patchouli oder nach Karl Lagerfeld oder whatever? Wie haben die getanzt? Oder wie habe ich dann zum Beispiel, im Dschungel habe ich dann eben so einen Dance-Step gehabt, der sah so ein bisschen wie Gabi Delgado von Duff aus. Und meine Freundin, die war Berlinerin, die war völlig genervt und hat dann gesagt, also wirklich, ah, du blamierst mich ja hier, jetzt wissen alle, dass du Wessi bist. Weil das war für die West-Berliner, war Wessi damals das schlimmste Schimpfwort. Jemand kam aus Westdeutschland, das waren also die Aussätzigen für die West-Berliner. Die Ossis gab es ja quasi noch nicht. Ja, wie gesagt, das ist für mich eine Welt, die es auch wert ist, nochmal beleuchtet zu werden.
Bei dir auch eine Facette, eine kleine, aber doch wichtige, die Drogen sind.
Ja.
Natürlich versprechen sie die Freiheit, klar, man kann alles erweitern und hinausdehnen bis in den Morgen, allerdings natürlich auch eine Fessel sein können. Wie gehen Sie mit diesem schmalen Grat um? Wie sind Sie damals umgegangen oder heute?
Durch diesen hippie-esken Hintergrund, den ich hatte, weiß ich das zum Beispiel selbst bei den Leuten, die bei uns damals im Kindergarten aufgepasst haben. Da merkte ich schon sozusagen, dass die so ein bisschen Drogenfreaks waren. Ne? Aber das hat mich als Kind schon irgendwie fasziniert, muss ich zugeben. Und das ist natürlich auch immer ein Teil des Nachtlebens, einfach weil laute Musik, eine Stunde tanzen, schwitzen mit anderen Leuten in der schlechten Luft, dazu was trinken, das ist ja einfach auch schon Rauschzustand, um den es da geht. Und das irgendwo auch Leute anspricht, die auch sagen, ich will das noch mehr erweitern. Was gibt's noch irgendwas, womit ich irgendwie da noch das noch weiter übertreiben kann oder so. Das muss man schon zugeben, dass das ein Thema des Nachtlebens einfach von Natur aus ist. Weswegen die meisten Leute da immer etwas drum herum stark sind, ist natürlich einerseits, weil es illegal ist und andererseits, weil man natürlich schnell dann dasteht wie jemand, der sagt, der will das jetzt promoten und bewerben oder gutheißen oder so. Ich beschreibe das und ich beschreibe ja auch durchaus Desaster, die passieren. Also wie ich zum Beispiel in Rotterdam treffe ich so Typen und die geben mir so eine Tanztablette, also eine dicke, fette Ecstasy und ich dachte, ja, lustig und die nehme ich jetzt. So, und dann fange ich an zu spielen und dann merke ich, ich bin überhaupt nicht imstande zu spielen irgendwie. Und ich fand das schon einigermaßen blamabel und zum Schluss komme ich aus diesem Laden raus und fühle mich gut und locker und frei und es ist ein Schneesturm draußen und ich will über so eine Pfütze springen und lande mitten in der Pfütze so und liege dann so in der kalten Pfütze. Also ich will nur sagen, das ist einfach so aus dem Leben gegriffen. Ich würde nicht sagen, dass es ein Werbefilm für Drogen ist, aber ich wollte es nicht auf den Simplex bringen, dass ich jetzt glaube, wenn ich den Leuten sage, seht her, Kinder, ich habe diesen Fehler gemacht, damit ihr ihn nicht mehr machen müsst. Ich glaube, so funktioniert es nicht.
Ihre Karriere als DJ hat im Club Odeon in Münster begonnen. Die Handhabung der Plattenspieler zeigte Ihnen der Haustechniker. Was Samplen bedeutet, haben Sie von einem Klassenkameraden erfahren. Und das Mixen haben Sie durch Zufall, könnte man sagen, entdeckt. So liest man es zumindest.
Ja, ja.
Waren es rückblickend wirklich solche Zufälle, die für Sie entscheidend waren? Oder haben Sie auch strategisch geplant?
Ist eben beides richtig. Also am Anfang meines Buches zitiere ich Seneca mit den Worten, den Willigen führt das Schicksal, den Unwilligen schleift es mit. Ich glaube, dass mir das schon vorbestimmt war irgendwie. Weil ich bestimmte Sachen, die mir passiert sind, denke ich im Nachhinein, ja, das war bestimmt nicht meine Planung. Es war auch nicht meine Planung, dass die Berliner Mauer fällt und ich direkt daneben stehe. Ja? Aber das hat total zu meinem Schicksal beigetragen. Also ich hatte so eine Vorahnung als Kleinkind schon, ach, ich mache eines Tages mal was ganz Tolles.
Ihr Name ist ja natürlich auch dann in den 90ern vor allem mit den Mayday-Events verbunden. Eigentlich interessant, dass diese Entwicklung in dieser Nachwendezeit passiert ist mit dem Techno, mit den Raves, die ravende Gesellschaft. War sie so etwas vielleicht wie die Begleiterscheinung des politischen Umbruchs? Sie haben gesagt, Sie waren auch in dieser Zeit ganz groß dort.
Genau, also das ist tatsächlich so, dass der Soundtrack der 90er wurde Techno und der Event der 90er wurde die Love Raid. Und das war Ausdruck eines Lebensgefühls einer Gesellschaft, die von der einerseits in Ostdeutschland von der Euphorie der Befreiung oder so, jetzt geht ein tolles neues Leben los, und auch die Euphorie der Westdeutschen, die gesagt haben, Mensch, toll, unsere tollen Werte, Demokratie, Liberalität, Freiheit, das sind die Werte, die die ganze Welt haben möchte. Und da war einfach ein großes Hochgefühl da. Und das hat sich perfekt gespiegelt in diesem leicht größenwahnsinnigen Techno-Sound.
Sie haben ja geschrieben, Berlin ist meine Stadt. Das haben Sie schon früh gedacht. Die wilden, endlosen Berlin-Wochenenden haben Ihnen den Kick gegeben, auch DJ zu werden. Wenn Sie auf das heutige Berlin gucken, da heißt es, es ist nicht mehr so die Welthauptstadt des Nachtlebens wie früher. Ist die Stadt ein bisschen braver geworden?
Naja, gut. Also ich kann sagen, dass mich Berlin dann doch irgendwie immer wieder geschafft hat zu überraschen. Und ich fand auch, dass in so bestimmten Schlachtschiffen des Nachtlebens, wie im Berghain oder so, dass sich das so ein bisschen, das, was Berlin mal war, zu so einem Denkmal zementiert hat irgendwie. Und ich dachte dann, naja, aber Berlin ändert sich immer und das ist halt dann jetzt Berlin. Und dann war ich irgendwann mal auf einer Safari in einem so Berliner gehen ja eigentlich nicht in andere Stadtteile. Dann war ich zufällig mal in Neukölln eines Samstagnachts. Da waren wir in so komischen Läden, in irgendwelchen Kellern, Dönerbuden. Da standen plötzlich 100 Leute mit komischen Hüten auf und hörten ganz seltsame Musik. Und ich dachte, geil, das hat wieder total diesen Irrsinn, diesen verpeilten, weltabgewandten. Man will nicht hip sein, oder man will nicht für andere Städte was darstellen, sondern man ist einfach die coolste Stadt der Welt und man macht da das Ding.
Maximilian Lenz alias DJ Westbam war das. Die Macht der Nacht, so heißt sein neues Buch, seine aktuelle Autobiografie, erschienen im Ullstein Verlag. Und vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke. See ya.